Der syrische Übergangspräsident al-Sharaa wurde in Berlin von den offiziellen Repräsentanten des Staats empfangen. Gleichzeitig herrscht in den christlichen Dörfern Syriens nackte Angst. Die Bilder, die uns aus einer syrischen Provinz erreichen, zeichnen ein düsteres Bild von der angeblichen neuen Stabilität. In einer Kleinstadt kam es erst vor wenigen Tagen zu schweren Übergriffen. Bewaffnete Gruppen plünderten Häuser, bedrohten Zivilisten und feuerten mit scharfer Munition, offenbar unter den Augen oder gar mit Unterstützung lokaler Sicherheitskräfte. Für die dort lebenden Christen ist das kein Zufall, sondern eine Fortsetzung des Terrors unter neuem Namen. Was bedeutet der Machtantritt von al-Sharaa für die religiösen Minderheiten und welches Signal sendet Deutschland, wenn es den ehemaligen Anführer einer islamistischen Gruppierung auf dem roten Teppich empfängt? Darüber spreche ich heute mit dem Pfarrer Peter Fuchs, dem Geschäftsführer der Menschenrechtsorganisation Christian Solidarity International in Deutschland. Guten Tag, Herr Fuchs.
Guten Tag.
Herr Fuchs, Ihre Organisation berichtet von dramatischen Szenen in einer syrischen Kleinstadt in der Nacht vom 27. auf den 28. März. Was genau ist dort passiert und wie ist die Lage aktuell?
Wir sprechen hier von der Stadt Skwalbiye. Skwalbiye liegt nordöstlich von Hama, liegt auch in der Provinz Hama. Skwalbiye ist eine Stadt mit ungefähr 20.000 Einwohnern, eine mehrheitlich griechisch-orthodoxe Stadt. Und tatsächlich in der Nacht vom 27. auf den 28. März haben sich dort pogromartige Ausschreitungen gegen Christen abgespielt. Es ging wohl darum, dass zwei junge Männer christliche Mädchen aus dieser Stadt drangsaliert hatten. Jugendliche, also Christen aus Skwalbiye, haben sich dagegen gewehrt. Und die Racheaktion hat nicht lang gedauert. Es kamen dann große Gruppen auf Motorrädern in die Stadt, haben Geschäfte geplündert, haben Häuser geplündert, haben auch tatsächlich auf christliche Bilder geschossen. Der Hintergrund reicht natürlich noch in die Vergangenheit zurück, denn man muss sagen, dass Skwalbiye während des Syrienkriegs immer ein Symbol der christlichen Minderheit des Landes war und auch ein Symbol des Widerstands gegen die Terroristen von Al-Nusra-Front und Hayat Tahrir al-Sham, die aus der angrenzenden Provinz Idlib immer wieder auf diese Stadt geschossen haben und dort auch Todesopfer verursacht haben, unter anderem Kinder. Und in Skwalbiye gab es eben während des Syrienkriegs eine christliche Miliz, die eben auch die Stadt erfolgreich verteidigt hatte. Und ich denke, dass hier noch ganz viele Rechnungen offen sind, wie wir es so häufig sehen im Syrien unter Ahmed al-Sharaa.
Berichten zufolge haben Sicherheitskräfte den Angreifern nicht nur einfach zugesehen, sondern teilweise auch mit ihnen kooperiert. Ist das jetzt einfach ein lokales Phänomen, weil diese Stadt, wie Sie sagen, ein Symbol ist oder steckt auch System dahinter?
Dahinter steckt sicher System. Wir haben das gesehen vor wenigen Wochen auch in Sidnaya. Sidnaya ist ja auch so eine christliche Symbolstadt. Von Sidnaya hören wir das Gefängnis, aber natürlich Sidnaya ist wesentlich ein christlicher, uralter Wallfahrtsort, eine christliche Stadt, die eben während des Syrienkrieges auch nie von den Dschihadisten eingenommen worden war. Und da hat sich am 22. Februar Folgendes abgespielt. Junge Syrer von anderen Orten kamen nach Sidnaya und haben die Flagge des jetzigen Syriens vom Marktplatz entfernt und haben eine islamistische Fahne gehisst. Die Bürger von Sidnaya haben sich auch da beschwert, haben sich bei den Ordnungskräften beschwert. Das kann doch nicht sein, dass man die Nationalflagge herunternimmt und uns eben so eine dschihadistische, islamistische Flagge hier aufzieht. Und auch da haben die Sicherheitskräfte den jungen Islamisten Recht gegeben und nicht den Christen. Also das ist ein typisches Muster, das wir beobachten, wie übrigens vor wenigen Wochen auch in Homs, wo eine christliche Lehrerin, als sie gerade aus einem Krankenhaus kam, erschossen wurde. Und der Gouverneur von Homs oder der Sicherheitschef hat dann gesagt, ja, das tut ihm leid, das war ein Versehen. Man hat eigentlich gedacht, dass es eine Alawitin gewesen wäre, die da aus dem Krankenhaus kam. Jetzt war es halt eine Christin, es war ein Versehen. Aber man sieht, wie gesetzlos, wie unverschämt, aggressiv diese Regierungskräfte gegen Christen und eben nicht nur gegen Christen, sondern auch gegen andere Minderheiten wie die Alawiten vorgehen.
Vom heutigen Übergangspräsidenten weiß man, dass er früher eine Islamistengruppe angeführt hat. Gibt es auch einen Zusammenhang zwischen den jetzt aktuell betroffenen Ortschaften unter al-Sharaa?
Also der Zusammenhang, denke ich, ist ganz eindeutig, nämlich der, dass das alles Orte waren, die sich in der Vergangenheit erfolgreich gegen die Dschihadisten gewehrt hatten. Wir sehen das auch noch bei einer anderen Persönlichkeit, dem früheren Bürgermeister von Sadat, Sleiman Khalil, der auch seinen Ort gegen den IS verteidigt hat und jetzt in einer Vergeltungsaktion ins Gefängnis geworfen wurde, schon 2025. Also wir sehen, diese offenen Rechnungen werden jetzt beglichen und man kann in keiner Weise al-Sharaa Glauben schenken, wenn er sagt, dieses neue Syrien wird ein Syrien für alle sein. Wir sehen eindeutig, dieses neue Syrien ist ein Syrien für Dschihadisten und Islamisten. Dieses neue Syrien soll eine islamistische Republik sein oder vielleicht sogar besser gesagt Diktatur, denn al-Sharaa ist ja in keiner Weise demokratisch legitimiert. Das ist die Situation, die wir beobachten, wenn wir auch sehen, dass gerade jetzt im Moment Christen massiv aus der Regierungsverantwortung oder aus der öffentlichen Verantwortung herausgenommen werden. Das heißt, christliche Beamte werden aus ihrem Arbeitsplatz gedrängt, christliche Richter werden aus ihrer Stellung gedrängt. Wir sehen hier einen ganz starken Umbau Syriens hin zu einer islamischen Republik. Das ist die Realität, die die Christen ganz offensichtlich in Syrien wahrnehmen.
Sprechen wir ja von einer Gängelung religiöser Minderheiten, dass man ihnen einfach das Leben schwer macht? Oder würden Sie es schon als eine vielleicht schleichende, aber doch konsequente Vertreibung bezeichnen?
Ich würde schon sagen, dass dieser Vertreibungsgedanke dahinter steckt. Man will ein rein sunnitisches Syrien haben. Die Minderheiten sollten am besten nach Ansicht al-Sharaas und seiner Leute, seiner Kämpfer aus Syrien verschwinden. Ich denke, das ist ihr Mindset, wenn man das so ausdrücken will. Und lassen Sie mich noch mal ganz kurz auf die Situation des Deutschlandbesuchs al-Sharaas zurückkommen. Wir haben ja gesehen, diese Bilder gingen ja doch um die Welt und waren meines Erachtens auch ein PR-Desaster für die deutsche Bundesregierung. Als dort im Ritz-Carlton in Berlin al-Sharaa vor seinen Anhängern empfangen wurde und dann laute und frenetische Allahu Akbar-Chöre zu vernehmen waren. Wir haben recherchiert und wir haben gesehen, diese Leute, die dort Allahu Akbar al-Sharaa zuriefen in Berlin, das waren nicht irgendwelche Zufallsbesucher, das waren handverlesene Eingeladene durch die syrische Botschaft in Berlin und durch das syrische Außenministerium, nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus Frankreich, aus Schweden, aus den Niederlanden. Und die haben ihren neuen Diktator so empfangen, wie man einen dschihadistischen Diktator empfängt, nämlich mit Allahu Akbar rufen. Und das zeigt uns ganz genau, welcher Wind im heutigen Syrien weht.
Diplomatie ist eine heikle Disziplin, immer ein bisschen auch ein Tanz auf Messers Schneide. Was hätten Sie sich denn erhofft konkret von der deutschen Politik? Hätte es aus Ihrer Sicht Möglichkeiten gegeben, auch heikle Punkte anzusprechen?
Diese Möglichkeiten hätte es gegeben und das wäre auch notwendig gewesen. Ich denke auch, dass man mit al-Sharaa sprechen muss, schon in dem Interesse der Minderheiten Syriens und im Interesse auch der humanitären Lage in Syrien, die weiterhin desaströs ist, ganz im Gegensatz zu seinen Versprechungen. Er hat ja gesagt, Syrien wird schnell wirtschaftlich auf die Beine kommen. Ganz im Gegenteil, der Strompreis zum Beispiel ist für die Syrer überhaupt gar nicht mehr zu bezahlen. Na klar, man hätte mit ihm reden müssen und man muss mit ihm reden, die Bundesregierung muss mit ihm reden. Aber man muss immer sehen, ob man einen roten Teppich ausrollt oder ob man seinen Besuch klein und sehr dezent macht. Und ich muss mich eigentlich hier kurdischen Kreisen anschließen, die gesagt haben, al-Sharaa gehört nicht ins Bundeskanzleramt, sondern al-Sharaa gehört vor Gericht. Und ich würde sogar noch weitergehen, er gehört eigentlich ins Gefängnis. Wenn wir sehen, was er mit seinen Terrorgruppen Al-Nusra-Front und Hayat Tahrir al-Sham in Syrien angerichtet hat und auch heute noch tut, denn er ist verantwortlich, was in seinem Land passiert.
Sie fordern also ein Ende der Straflosigkeit nach diesen Ereignissen in Syrien. Wenn jetzt die internationale Gemeinschaft weiterhin wegsieht, beziehungsweise sogar Exponenten hofiert werden von der offiziellen Politik, was bedeutet das für die Zukunft der Religionsfreiheit im Nahen Osten?
die Religionsfreiheit in Syrien und anderen Ländern des Nahen Ostens, aber ganz besonders in Syrien, ist de facto nicht gegeben. Das muss man deutlich sagen. Und man hat das Gefühl und man vermittelt das Gefühl in diese Länder, dass bei gewissen Interessen, die wir hier im Westen haben, dann die Religionsfreiheit und die Menschenrechte letztendlich doch untergeordnete Werte sind. Und das darf einfach nicht sein. Wir haben eine Verantwortung für die Menschen dort in Syrien. Noch dazu, wenn wir uns ja bewusst sind, dass in einer Kongressanhörung in den USA deutlich wurde, dass die USA Al-Sharaa seit 2016 unterstützen. Also letztendlich ist es die Verantwortung des Westens, dass Al-Sharaa an die Macht gekommen ist. Und damit ist es natürlich auch unsere Verantwortung, was Al-Sharaa jetzt den Minderheiten in Syrien antut. Und ich sage Ihnen ganz deutlich, wenn die Situation sich so weiterentwickelt, wie sie sich jetzt schon darstellt, dann werden wir massive Flüchtlingsströme weiterhin nach Deutschland und Europa und Kanada, Australien haben, weil nämlich die Menschen weder einen wirtschaftlichen Aufschwung in Syrien sehen, Al-Sharaa ist dazu nicht fähig, man unterzeichnet allerlei Verträge, aber wenn die Sicherheitslage im Land nicht erreicht werden kann, werden keine Wirtschaftsverträge umgesetzt. Und zweitens, gerade die Christen Syriens wollen aus ihrem Land weg. Und wenn Sie so die Kommentare auch im Internet sehen unter den aktuellen Meldungen, dann schreiben die sehr häufig, wenn ihr tatsächlich Interesse an unserem Schicksal habt, dann holt uns aus diesem Land raus. Wir sehen das auch derzeit in Syrien, wenn ausländische Bischöfe in die Kirchen kommen, dann stehen da christliche Männer mit Zetteln, mit Schildern in der Hand und sagen, holt uns hier raus, bringt uns aus diesem Land raus. Das ist die Situation, die wir so ganz ungeschminkt jetzt beobachten.
Was braucht es neben politischem Druck konkret, um das Überleben der Christen in Syrien langfristig zu sichern? Was können beispielsweise Sie mit Ihrer Organisation derzeit konkret tun?
Ganz wichtig ist, was Sie jetzt auch hier mit uns machen, dass wir die Öffentlichkeit informieren. Man hat ja den Eindruck, dass gerade auch viele der alten Parteien in Deutschland wie CDU, CSU gar nicht genau wissen, was wirklich passiert, beziehungsweise es verdrängen. Wenn die Öffentlichkeit aber informiert ist, müssen auch diese Parteien sich dafür interessieren und die Regierungen. Das heißt, wir müssen dieses Thema immer wieder besprechen. Das ist sehr wichtig. Humanitäre Hilfe ist auch wichtig, die leistet CSI auch neben unserer Advocacy-Arbeit, die humanitäre Hilfe eben für christliche Schulen in Syrien, für die Allerärmsten, denn wie gesagt, im Chaos und in Armut, da leiden die Minderheiten am allerstärksten, gerade natürlich auch dann in unserem Sinn die Christen, für die wir helfen müssen. Also ich glaube, es ist dieser Zweiklang oder Dreiklang, also politische Unterstützung für die Minderheiten, für die Christen Syriens, mediale Unterstützung und natürlich die humanitäre Hilfe, die heute vielleicht noch notwendiger ist, denn jeder Syrien ist wirklich in einer katastrophalen wirtschaftlichen Situation.
Die aktuelle Lage von Christen in Syrien nach dem Machtwechsel. Zu Gast war der Pfarrer Peter Fuchs. Besten Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank.